NDR Info. Das Forum.
Heute mit einem Interview mit dem SPD-Kanzlerkandidat und Parteivorsitzenden Martin Schulz. Angesichts mäßiger Umfragewerte für die SPD setzt Martin Schulz darauf, bis zur Bundestagswahl am 24. September noch unentschlossene Wähler für sich gewinnen zu können. Im Interview mit NDR Info bedauerte Schulz, dass die Bundeskanzlerin ihm bei der Auseinandersetzung in Sachthemen ausweiche. Und er erläuterte seine Positionen zu Fragen wie der Zukunft Europas, dem richtigen Umgang mit Russland und der Türkei oder notwendigen Reformen in der Pflege oder bei der Krankenversicherung in Deutschland. Das Interview mit Martin Schulz führten Claudia Spiewak, die NDR-Chefredakteurin Hörfunk und Programmchefin von NDR Info, und NDR-Hauptstadtkorrespondent Jörg Seiselberg.
Herr Schulz, Sie bekommen durchaus Anerkennung für Ihren Wahlkampf, dafür, dass Sie kämpfen, trotz der ja nicht ganz optimistisch stimmenden Umfragezahlen. Woher schöpfen Sie eigentlich Ihre Kraft, Ihre Power, jeden Tag wieder wie heute mehrfach mit guter Laune auf eine Wahlkampfbühne zu springen?
Naja, wir haben bei den Meinungsumfragen immer einen konstanten Wert. Das ist um die 40% der Wählerinnen und Wähler sind auch heute, anderthalb Wochen vor der Wahl, nicht entschieden. Und das ist für jeden Wahlkämpfer eine große Chance. Denn wenn die Leute sich noch nicht entschieden haben, kann man sie gewinnen. Und daraus schöpfe ich natürlich auch Optimismus.
Im Wahlkampf versuchen Sie, die inhaltlichen Unterschiede zu Angela Merkel, zur Union deutlich zu machen. Aber im Ton sind Sie, im TV-Duell, aber auch sonst, höflich, freundlich. Einige finden, Sie müssten vielleicht ein bisschen raubeiniger sein. Ist Martin Schulz zu freundlich in diesem Wahlkampf?
Also das passiert mir zum ersten Mal in meinem Leben, dass man mich für nicht raubeinig genug hält. Ich bin ja normalerweise eher dafür bekannt, dass ich Klartext rede. Das tue ich auch, aber ich habe, werden Sie sich vielleicht daran erinnern, vom ersten Tag meiner Wahlkampfführung angesagt, dass man unterscheiden muss zwischen einer Auseinandersetzung in der Sache und Angriffe auf Personen. Diese Verleumdung von Menschen, dieses Herabwürdigen von politischen Wettbewerbern als Feinde, das haben wir bedauerlicherweise schon genug in Deutschland. Ich setze mich mit Angela Merkel als meiner Gegenkandidatin in der Sache auseinander. Ich bedauere ein bisschen, dass Frau Merkel umgekehrt der Sachauseinandersetzung ausweicht. Das werfe ich ihr auch vor. Diese Einlullpolitik, diese Schlafwagenmentalität, die sie da um sich herum verbreitet, das halte ich für falsch. Das thematisiere ich auch. Aber man muss schon unterscheiden zwischen Auseinandersetzung in der Sache und persönlichem gegenseitigem Respekt.
Heute beginnt, um mit einem der Sachthemen zu beginnen, ein Großmanöver russischer und weißrussischer Truppen an der Grenze zum Baltikum. Unter anderem die baltischen Staaten und auch Polen sind wirklich beunruhigt. Müssen wir uns Sorgen machen?
Nein, das glaube ich nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Dennoch, diese Kraft- und Machtdemonstrationen, die wir ja nicht zum ersten Mal jetzt erleben, sondern die ja ein Teil einer neuen Außenpolitik sind, die die Regierung in Russland betreibt, das ist schon ernstzunehmend. Und ich finde es deshalb sehr, sehr richtig, dass man mit aller Klarheit der Russischen Föderation sagt, dass uns dieses Imponiergehabe nicht beeindruckt. Und zugleich, glaube ich, ist es sinnvoll, Angebote zu machen, zum Dialog über Rüstungsbegrenzung und Abrüstung. Eine Aufrüstungsspirale, finde ich, sollten wir uns nicht leisten. Manöver hin, Manöver her. Dennoch, ich kann die Besorgnis der Balten und auch der Polen verstehen.
Was würde sich denn konkret unter einem Kanzler Schulz in der Politik Deutschlands zu Russland ändern? Wann können möglicherweise auch die Sanktionen der EU gegen Russland fallen?
Also solange sie in der Situation verbleibt, die Regierung in Moskau, dass das Minsker Abkommen nicht zügiger umgesetzt wird. Solange sie als vetoberechtigtes Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen nicht konsequenter und härter auch die Zusammenarbeit sucht bei der Lösung internationaler Konflikte, wird es eine Annäherung nur ganz schwer geben. Sehen Sie, wenn man Russland betrachtet, muss man zwei Sachen im Auge haben. Auf der einen Seite, das ist ein Vetomitglied des Sicherheitsrats, das durch die Annexion der Krim internationales Recht gebrochen hat. Das kann man nicht kommentarlos und sanktionslos vorbeiziehen lassen. Auf der anderen Seite wissen wir alle, es gibt kaum einen internationalen Konflikt, der ohne Russland lösbar ist. Das heißt, wir müssen das Kunststück hinbringen, auf der einen Seite die entsprechende Härte zu zeigen, auf der anderen Seite immer den Weg zum Dialog offen zu halten.
Ihr Freund John.
Und das würde ich sehr, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, das würde ich als Bundeskanzler sehr konsequent machen. Auf der einen Seite die notwendige Klarheit, auf der anderen Seite aber auch ein Angebot, zum Beispiel im Rahmen der OSZE, zu sagen, lasst uns doch darüber reden, wo sind die gemeinsamen Interessen intensiver als das Interesse an der gegenseitigen Konfrontation.
Jean-Claude Juncker, einer Ihrer politischen Freunde, hat gestern in einer Grundsatzrede Vorschläge zur Zukunft Europas gemacht. Juncker will, so hat er es gesagt, den schnellen Beitritt aller EU-Staaten zum Euro. Wollen Sie das auch?
Na, zunächst mal muss ich sagen, Jean-Claude Juncker ist ein Freund, aber kein politischer Freund. Er gehört immer noch einer anderen Partei an. Ich hatte allerdings nach der Rede gestern schon den Eindruck, dass Juncker ein aufrechter Sozialdemokrat ist. Und den geringsten Beifall hat er ja auch wie üblich aus der CDU bekommen.
Dagegen würde er sich sicher auch verwahren, oder?
Ja, aber Juncker weiß schon, dass seine Vorstellung von christsozialer Politik mit der Realität der CDU und der CSU nichts zu tun hat. Die sind auch nicht hinter ihm. Die Problematik, die Juncker angesprochen hat, ergibt sich aus dem EU-Vertrag. Der Artikel 3 Absatz 4 des EU-Vertrages ist eindeutig. Mit Ausnahme von Großbritannien und Dänemark sind alle EU-Staaten verpflichtet, den Euro einzuführen. Insofern hat er im Prinzip nichts anderes gesagt, als das, was im EU-Vertrag drinsteht.
Aber er will Tempo machen, so habe ich das verstanden.
Ja, wir wissen auf der anderen Seite, dass ein Beitritt zum Euro nur möglich ist, wenn die Beitrittskriterien, und die sind sehr hart, diese Konvergenzkriterien erfüllt sind. Und da sehe ich bei einer ganzen Reihe von Staaten die Kriterien in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht erfüllt. Es wäre gut, wenn die ökonomische Entwicklung in den Ländern so wäre, dass sie dafür in der Lage wären. Aber wir müssen bei Neubeitritten zur Eurozone in jedem Fall darauf achten, dass die heute bereits in der Eurozone vorhandenen wirtschaftlichen Ungleichheiten nicht noch weiter vertieft würden. Denn ein Problem, das wir heute ja haben, ist, wir haben eine gemeinsame Währung, aber 19 unterschiedliche Arbeitsmarktpolitiken, Steuerpolitiken, Wirtschaftspolitiken und das auch noch in einem sehr ungleichgewichtigen Maße. Und deshalb, ich verstehe Juncker, aber wir müssen bei Neubeitritten zum Euro sehr strenge Kriterien anlegen.
Aber es ist ja schon auch ein politischer Wunsch, den Juncker dort formuliert hat gestern. Liegt da nicht eine Gefahr drin, wenn man sieht, was wir im Fall Griechenland erlebt haben, wo ja auch politischer Druck da war und dann zu früh aufgenommen wurde? Diesen Fehler sollten wir doch mit Ländern wie Rumänien und Bulgarien nicht wiederholen, oder?
Nein, ich glaube, um die geht es auch nicht. Sondern denken Sie an eine Volkswirtschaft wie Polen zum Beispiel oder die Tschechische Republik. Das sind zwei Länder, die ökonomisch sehr gute Entwicklung in den letzten Jahren hatten, aber eben der Eurozone noch nicht angehören. Aber wie gesagt, nochmal, der Vertrag schreibt das vor, das hat Juncker aufgenommen. Aber die Beitritte sind in absehbarer Zeit ja auch nicht realistisch. Das weiß auch Jean-Claude Juncker. Aber darauf hinzuarbeiten, ist übrigens die Pflicht des Kommissionspräsidenten. Das muss er aus seinem Amt heraus. Aber es gibt einen ganz anderen Punkt, der mir viel größere Sorgen macht, der leider nicht diskutiert wird. Das ist Ungarn. Die Tatsache, dass der ungarische Ministerpräsident eine höchstrichterliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in der Flüchtlingsfrage für sein Land als nicht bindend betrachtet, ist ein Infragestellen der EU und der Rechtsgemeinschaft, die Europäische Union ist. Und ich will das hier nutzen, Ihnen auch zu sagen, ich würde als Kanzler dazu nicht schweigen. Was Viktor Orban, ein Parteifreund von Angela Merkel und Horst Seehofer, macht, der legt die Axt an die Grundlagen der Europäischen Union.
Kommen wir zur Türkei. Kaum ein Monat vergeht ohne neue Festnahmen von Deutschen in der Türkei. Ist es nicht endlich an der Zeit, jetzt auch eine offizielle Reisewarnung auszusprechen, um deutsche Staatsbürger zu schützen?
Ich glaube, für eine offizielle Reisewarnung müssen ganz bestimmte Kriterien erfüllt sein. Ich vermag jetzt nicht, das muss das Auswärtige Amt prüfen, ich vermag jetzt nicht zu sagen, ob diese Kriterien bereits erfüllt sind. Das ist ja ein sehr weitreichender Schritt, eine solche tatsächliche Reisewarnung auszugeben. Aber dass man Bundesbürger darauf aufmerksam machen muss, dass es nicht ganz ohne Risiko für sie ist, in die Türkei zu reisen, das ist so. Und ich bin mit Sigmar Gabriel da im Kontakt. Die prüfen im Moment, welche Stufe der Hinweise gegeben werden kann. Ich glaube, bis zur endgültigen, definitiven Reisewarnung, die auch dazu führt, dass der Versicherungsschutz zum Beispiel für Reiseunternehmer nicht mehr gegeben ist. Ich glaube, bis dahin ist es aus meiner Einschätzung, aber unter Vorbehalt des, was die Prüfung des AA sagt, zu früh. Deshalb konkrete Antwort. Zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, kann man keine Reisewarnung im Sinne einer wirklichen Nicht-Empfehlung, in die Türkei zu reisen, geben. Dennoch, Obacht ist und Fürsorge auch der konsularischen Vertretungen ist gegeben, denn was da in der Türkei läuft, das sind Willkürakte, die man so nicht hinnehmen kann. Das ist einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, dass man auch nicht über den Beitritt jetzt weiter verhandeln kann.
Herr Scholz, Sie haben ein zweites TV-Duell gefordert mit Angela Merkel, um über Themen zu reden, die im ersten TV-Duell nicht besprochen wurden. Frau Merkel hat das abgelehnt. Bei uns haben Sie die Chance jetzt zu Themen sich auch zu äußern, die zu kurz gekommen sind im TV-Duell. Zum Beispiel das Stichwort Pflege, Stichwort, das einem immer wieder begegnet, wenn es zu direkten Kontakten, Gesprächen kommt mit Wählern. Sie sagen als SPD, als Kanzlerkandidat, wir wollen mehr und besser bezahltes Pflegepersonal. Aber die Bezahlung in Deutschland, auch des Pflegepersonals, ist eine Frage, die Arbeitgeber und Gewerkschaften aushandeln. Wie wollen Sie als Kanzler dafür sorgen, dass eine Pflegekraft in Deutschland künftig besser bezahlt wird?
Wir müssen nicht nur die Pflegeberufe, sondern die menschennahen Dienstleistungen insgesamt aufwerten. Das ist übrigens eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Ich glaube schon, dass ein Bundeskanzler auch mit den Tarifpartnern vertreten können muss. Nebenbei bemerkt, auch der Staat ist ja ein Arbeitgeber in diesen Bereichen und deshalb kann man sehr wohl von der Bundesebene aus die Organisation und die Ebenen, die betroffen sind, ansprechen. Ich glaube, dass wir durch die sogenannte generalistische Pflegeausbildung, die wir jetzt einführen, das heißt die höhere Qualifikation, berufliche Qualifikation von Pflegekräften, die Voraussetzungen für eine bessere Bezahlung durch höhere Qualifikation auch schaffen können. Wir müssen übrigens viel mehr auch darüber nachdenken, dass wir auch in die Ausstattung investieren müssen. Da kann der Staat zum Beispiel auch eingreifen. Ich habe vor ein paar Tagen Leverkusen eine Pflegeeinrichtung besucht, wo Demenzkranke auf normalen Stationen untergebracht werden müssen, weil die Demenzstationen zu klein sind. Das geht nicht. Das heißt, da muss eben auch investiert werden. Insofern glaube ich sehr wohl, dass ein Bundeskanzler sich dieses Themas annehmen muss. Er kann natürlich nicht jedes Problem sofort und unmittelbar regeln. Aber ein Regierungschef eines Landes kann sich nicht ständig damit begnügen, zu sagen, da sind die Tarifpartner zuständig, brauche ich mich also nicht drum zu kümmern. Bei der Bildungspolitik, da sind die Länder zuständig, brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Die Reduzierung der Bundespolitik auf die ausschließlichen Zuständigkeiten des Grundgesetzes nimmt einen Punkt nicht ausreichend in Betracht. Nämlich die im Grundgesetz vorhandene Verpflichtung der Gleichbehandlung der Regionen, in allen Regionen gleiche Voraussetzungen herzustellen und zum anderen, dass eine Regierung, ein Bundeskanzler auch eine Führungsverantwortung für das Land hat und dann auch Themen ansprechen muss, die sicher andere Organe am Ende ausführen müssen, aber wo die Richtungsweisung, wohin soll es gehen, vom Bundeskanzler thematisiert wird. Und das ist der Hauptvorwurf an Angela Merkel. Genau dieser Debatte verweigert Frau Merkel sich. Sie will halt die Vergangenheit verwalten. Ich möchte die Zukunft gestalten.
Stichwort Zukunft gestalten. Die SPD will eine Revolution im Gesundheitsbereich mit der Einführung einer paritätischen Bürgerversicherung. Damit würden ja private und gesetzliche Krankenkassen quasi gleichgeschaltet, zum Beispiel bei der Bezahlung von Ärzten. Droht da nicht auch bei einem der besten Gesundheitssysteme der Welt, das haben wir ja offenbar, einen Verlust an Qualität?
Ganz das Gegenteil ist der Fall. Ganz das Gegenteil. Sehen Sie, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich weiß nicht, wie die Versicherungsstrukturen beim Norddeutschen Rundfunk sind, habe ich keine vertiefte Kenntnis. Aber ich kenne viele Menschen, die sitzen im Wartezimmer und warten, dann kommt einer später rein, dafür kommt er früher dran, weil er privat versichert ist. Und der Leistungskatalog der Privatversicherten, der ist ein anderer als der Kassenpatienten. Und was wir erleben in diesem hervorragenden medizinalen System, da teile ich übrigens Ihre Auffassung. Ich kenne aus meiner europapolitischen Zeit die medizinische Versorgung anderer Länder. Da ist Deutschland wirklich ein sehr gut ausgestattetes Land. Aber wenn durch die Struktur, die wir in der Finanzierung unseres Gesundheitssystems es so ist, dass eine ärztliche Anordnung, die der Arzt für angemessen hält, der sie behandelt, am Ende deshalb nicht bezahlt wird, weil ein Krankenkassen-Sachbearbeiter anderer Meinung ist, dann ist etwas falsch. Wir wollen bei der Bürgerversicherung den Privatpatienten nichts wegnehmen, aber wir wollen, dass die Kassenpatienten den gleichen Leistungskatalog bekommen. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, die Gesundheitsversorgung darf in einem so reichen Land wie Deutschland nicht davon abhängig sein, welche Versicherungskarte du hast. Es muss dem Bürger und der Bürgerin das zustehen, was medizinisch notwendig ist. Nehmen Sie chronisch Kranke. Bei der Budgetierung, die wir heute haben, haben Sie Praxen, wo ein chronisch Kranker am Ende eines Quartals deshalb sein Medikament nicht verschrieben bekommen kann, weil das Budget erschöpft ist. Also, ich glaube, da haben wir einen Nachholbedarf.
Die Hans-Böckler-Stiftung, eine gewerkschaftsnahe Stiftung, hat eine Studie durchgeführt zu dem Vorschlag einer Bürgerversicherung und dort gesagt, dass bei der Einführung einer Bürgerversicherung eventuell 50.000 Arbeitsplätze bei den privaten Krankenkassen verloren gehen könnten. 6-mal mehr als in der Tengelmann-Krise drohten an Arbeitsplätzen verloren zu gehen. Kann sowas einen sozialdemokratischen Kanzler kalt lassen?
Nein, auf keinen Fall. Ich kenne die Studie, ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich habe natürlich die Berichte über die Studie auch gehört. Ich schaue mir das an. Das erschließt sich mir nicht, weil wir bei den privaten Krankenkassen natürlich eine strukturelle Veränderung erleben werden. Aber wir wollen natürlich gerade bei der Bürgerversicherung dafür sorgen, dass es eine breit aufgestellte Versicherung für alle gibt. Und da kann ich mir jetzt nicht erklären, warum ausgerechnet dadurch bei den Privaten die Arbeitsplätze abgebaut werden sollten. Ich nehme das ernst. Ich war ein bisschen überrascht. Die Böckler-Stiftung gehört dem Deutschen Gewerkschaftsbund, einer Organisation, die normalerweise sehr für die Bürgerversicherung ist. Insofern werden wir uns das mal anschauen.
Schauen wir auf den Wahltag. Es gibt zwar 10 Tage vor der Wahl immer noch unentschiedene Wähler, aber angesichts des ja großen Vorsprungs der Union vor der SPD ist da nicht die eigentlich spannende Frage inzwischen, wer wird drittstärkste Partei in Deutschland?
Für die kleineren Parteien ist das bestimmt eine spannende Frage. Für den Vorsitzenden der SPD ist die spannende Frage, erste Partei in Deutschland zu werden.
Auch wenn Sie es so sehen, was nachvollziehbar ist aus Ihrer Sicht, die öffentliche Debatte konzentriert sich ja schon so ein bisschen darauf, das erste Mal überhaupt eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik, wer belegt Platz 3? Ist das nicht ein zusätzliches Problem noch für die SPD auf der Zielgeraden des Wahlkampfs?
Warum für uns? Ist auch für die CDU ein Problem. Ist für alle Parteien ein Problem, wenn wir plötzlich eine extrem rechte Partei im Parlament sitzen haben. Das ist für alle Parteien ein Problem. Und warten Sie mal ab am Wahlabend, wer denn da vorne liegt. Sie tun immer so, als wären die Umfragen, die veröffentlicht werden, die Wahlergebnisse. Sind sie aber nicht. Sie sind Momentaufnahmen. Und natürlich haben alle Umfragen eins gemeinsam. Das ist ein Problem. Das hohe Maß an unentschiedenen Wählern. Und dieses hohe Maß an unentschiedenen Wählern und die abröckelnden Werte für die Union. Die Union verliert auch in Umfragen. Zeigen, die Unentschiedenen gehen sichtlich nicht zur Union. Und da ist eine spannende Frage, wer kriegt die? Und da sehe ich die große Chance für die SPD.
Wenn es dennoch nicht reichen sollte am Wahltag, und das glaubt laut Umfragen die Mehrheit, dann wollen die Wähler ja doch auch gerne vorher wissen, auf welche Koalition sich Martin Schulz einlassen würde. Lehnen Sie eine Weiterführung der großen Koalition ähnlich energisch ab, wie Sigmar Gabriel es tut?
Die Fragen, die Sie da immer wieder stellen, nicht nur Sie, auch Ihre Kolleginnen und Kollegen, unterschätzen etwas. Und deshalb antworte ich genauso, wie ich Ihren Kolleginnen und Kollegen antworte, die mir diese Fragen stellen. Der Souverän entscheidet über die Zusammensetzung des Parlaments. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler. Und die entscheiden über die Zusammensetzung des Parlaments. Und eine Regierungsbildung ergibt sich aus der Zusammensetzung des Parlaments. Ich habe volles Verständnis für diese Farbenspielchen. Aber nochmal, ich möchte, dass meine Partei die stärkste wird, in jedem Fall so stark wie möglich. Und wir haben ein differenziertes Programm vorgelegt. Wer auf der Grundlage dieses Programms nach der Bundestagswahl mit uns reden will, der ist herzlich eingeladen, das zu tun.
Aber trotzdem gibt es ja einige in Ihrer Partei, die klar zu verstehen geben, große Koalitionen wollen sie nicht. Das würden wir von Ihnen so klar nicht hören?
Auch Interviews mit dem Norddeutschen Rundfunk müssen einer bestimmten Logik folgen. Und Sie reden hier mit dem Kanzlerkandidaten, nicht mit dem Vizekanzlerkandidaten. Also ich möchte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden.
Herr Schulz, was werden Sie nach diesem ja wirklich strapaziösen Wahlkampf sich als erstes gönnen, am Tag danach, am Tag nach der Wahl?
Oh, das kann ich heute nicht abschätzen, aber
gibt es was Sie entbehrt haben in diesen ja wahrscheinlich harten Wochen und Monaten?
Nee, was ich mir als erstes sicher an dem Montagmorgen gönnen werde, ist ein Blick in die Analysen und ein freudiges Gefühl, dass doch viele Menschen uns gewählt haben.
Aber auch was Privates vielleicht, was Sie vermisst haben jetzt die vergangenen Monate.
Ja, aber
Monate.
Nicht am Tag danach. Sie wissen noch ganz genau, was am Tag nach der Wahl läuft. Das sind die Gremiensitzungen, das sind die Konstituierung der Fraktion. Vielleicht einigen wir uns auf das Wochenende danach.
Gerne.
Das ist nämlich einfacher, weil der Montag nach einer Wahl, da kann man sich nichts Privates gönnen. Ja, ein richtig schönes Wochenende mit meiner Familie, das glaube ich, werde ich mir am Wochenende danach gönnen. Ja.
Herr Schulz, wir bedanken uns für dieses Gespräch.
Ich habe Ihnen zu danken.
Vielen Dank.
In der Reihe Das Forum hörten Sie ein Interview mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Die Fragen stellten Claudia Spiewak und Jörg Seißelberg.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.